Willkommen zu unserem Podcast-Special zum Weltfrauentag. Heute widmen wir uns einer äußerst wichtigen Thematik: Frauen in der Wissenschaft und Karriere. Wir haben mit vier beeindruckenden Frauen gesprochen, die ihre Spuren in verschiedenen Bereichen hinterlassen. Von einer mutigen jungen Frau, die sich für eine Ausbildung zur Dachdeckerin entschieden hat, über eine angehende Medizinstudentin bis hin zu einer inspirierenden Professorin, die das historische Seminar leitet. Und natürlich haben wir auch die Perspektive einer Expertin im Bereich Diversity und Inclusion bei BNP Paribas Bank eingeholt. In dieser Folge geht es nicht nur um die Errungenschaften und Ambitionen unserer Gäste, sondern auch um die Hindernisse, denen sie auf ihrem Weg begegnet sind. Wir diskutieren Sicherheitsbedenken, die viele Frauen in männlich dominierten Branchen haben, sowie die Bedeutung von Selbstbewusstsein und Unterstützung durch Mentorinnen und Netzwerke. Außerdem werfen wir einen kritischen Blick auf Sexismus am Arbeitsplatz und wie Frauen damit umgehen. Von alltäglichen Mikroaggressionen bis hin zu struktureller Diskriminierung, unsere Gäste teilen ihre persönlichen Geschichten und Strategien, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Diese Folge ist von entscheidender Bedeutung, um das Bewusstsein für die Belange von Frauen in der Arbeitswelt und Wissenschaftswelt zu schärfen und junge Flinters zu ermutigen, ihre Träume zu verfolgen, unabhängig von Geschlechtsstereotypen. Also lehn dich zurück, entspann dich und lass dich von den inspirierenden Geschichten und Einblicken unserer Gäste mitreißen.
Ich bin Kerstin, ich mache seit etwas mehr als eineinhalb Jahren eine Ausbildung zur Dachdeckerin und bin 24.
Wie würdest du die aktuelle Situation von Frauen in den handwerklichen Ausbildungen beschreiben?
Noch recht karg. Kommt zum Teil auf den Ausbildungsberuf an, zum Beispiel bei Tischlern oder Schreinern gibt es ein paar mehr Frauen. Bei den Dachdeckern haben wir jetzt die 4%-Hürde geknackt seit diesem Ausbildungsjahr, aber es ist halt 4% sind nicht viel. Also, ja, da ist noch Luft nach oben, aber es kommt langsam immer mehr. Es wächst.
Welche Herausforderungen siehst du für Frauen, die eine Karriere in diesem Bereich machen können?
Das allererste, was mir da eingefallen ist, war Klamotten, ehrlich gesagt. Weil so viele der Klamotten einfach hauptsächlich auf Männer eben zugeschnitten sind. Und dann stehst du da und denkst dir, in den Schultern versinke ich, die Hüfte geht nicht zu. Oder Schuhe gibt es erst ab Größe 14. Ansonsten ist manchmal ein bisschen die Einstellung, weniger von meinen Kollegen zum Glück, aber auch von hauptsächlich von Männern, die dann einfach an dieser Baustelle vorbeikommen und so, ach, ihr habt ja eine Dame dabei und wir sind ja ganz modern heute.
Glaubst du, dass es immer noch geschlechtsspezifische Barrieren gibt und geben kann, die Frauen daran hindern, erfolgreich in dieser Beruf zu sein?
Ja, also Klamotten ist hauptsächlich ein etwas Nerviges, aber es geht doch auch um die Sicherheit. Wir brauchen spezielle Schuhe, also S3-Schuhe, die spezielle Anforderungen erfüllen. Also unser Sicherheitsgurt, den wir für Reparaturen oder sowas anziehen, ist mir viel zu groß. Der würde mich nicht halten. Aber ansonsten, körperlich ist es nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Weil dadurch, dass wir technologisch doch um einiges weiter sind, habe ich die nötigen Werkzeuge, um die gleiche Arbeit zu machen wie meine Kollegen. Und beim Tragen, ja, merke ich es noch manchmal. Ich musste heute ein Stück Holz in die Hälfte schneiden, um es anzubringen, weil ich es im Ganzen nicht hochgebracht habe. Aber mein Gott, dann mache ich eben das. Oder ich laufe zweimal, während die das alles in einem machen können. Also ein bisschen was, ja, auf jeden Fall. Man hat es ein bisschen schwieriger, auch am Anfang, um da reinzukommen oder sowas. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie man befürchten würde.
Und was ist mit Verhältnis zwischen den Kollegen, Kolleginnen und so?
Kommt auf den Betrieb drauf an. Also es gibt eine Eingewöhnungsphase auf jeden Fall, vor allem wenn der Betrieb noch nie vorher eine Frau dabei hatte. Es war so ein bisschen dieses, okay, wie viel ist erlaubt, was darf man noch machen, weil der Umgangston ist ein bisschen rauer, rabiater. Alles wird in eine Anspielung gemacht, und zwar alles. Aber kommt wirklich auf den Betrieb drauf. Ich hatte das Glück, dass bei mir schon mal eine Frau da war, die da schon ein bisschen drin war.
Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die Gleichstellung von Frauen in diesem Beruf zu fördern und insgesamt in der Ausbildung?
Ich finde Schularbeit sehr wichtig. Also wirklich schon in die weiterführenden Schulen gehen, auch wirklich ins Gymnasium oder in die Oberstufen eben, weil wir hatten das nicht. Uns wurde wirklich sofort das Studium vorgelegt als Nonplusultra und nur dann kannst du irgendwas. Und ja, Bewusstsein auch für Ausbildung, aber auch halt Ausbildung und in Handwerken spezifisch für Schülerinnen anzubieten oder halt präsenter zu machen, weil es geht komplett unter. Einfach im Allgemeinen, ja, wenn man HandwerkerInnen eben zeigt, auch spezifisch Frauen zeigen. Das kommt inzwischen auch immer mehr, zum Beispiel jetzt eine der großen Baumessen Dach und Holz in Stuttgart, die haben seit ein paar Jahren immer einen Mann und eine Frau auf dem Plakat. Also es wird daran gearbeitet, aber ich glaube wirklich früh anfangen, das früh zu normalisieren eigentlich fast schon wirklich und einfach präsenter zu machen, wäre schon mal ein Anfang.
Hast du persönliche Erfahrungen mit Geschlechtsdiskriminierung in deinem beruflichen Werdegang gemacht?
Leider ja. Wir hatten zwei Hilfsmitarbeiter, die sind inzwischen gefeuert worden. Und zwar auch nicht nur, aber zum Teil wegen ihrem Benehmen mir gegenüber. Es war das Typische von wegen, ja, Frau gehört in die Küche, ins Haus, mit Kind. Was machst du hier überhaupt? Spendest dein Leben, hast nur Kinder zu kriegen, sonst hast du keinen Sinn im Leben. So etwas halt. Ja, und ansonsten so Kleinigkeiten wie von Kunden, die dann fragen, ja, aber geht das denn überhaupt von der Kraft her? Kannst du denn überhaupt das Gleiche machen wie deine Kollegen? Ja, und die Hilfsmitarbeiter, wie gesagt, ich habe das dann irgendwann mal aufgebracht, weil ich konnte nicht mehr. Und also da war auch die Unterstützung vom Chef und von den anderen Kollegen, die dann gesagt haben, das geht eigentlich. Kommt leider immer noch vor.
Ja, leider müssen wir alle das erleben. Ich war mal eine Putzkraft. Mhm. Und da haben wir Reparaturen in dem Hotel gemacht. Mhm. Und der Hausmeister hat mich richtig angeschrien, dass, ja, du musst was tragen. Ich habe angefangen, mir so fast eine Kommode zu tragen. Und dann hat er mich angeschrien, dass ich eine Frau bin, dass ich muss Kinder kriegen, dass ich soll es lassen.
Oder dann, es gibt auch die andere Sparte, nämlich die, das ein bisschen zu nett meint. Wir haben seit diesem Ausbildungsjahr noch 3 Azubis bekommen und der eine, ganz lieber Typ, und der meint es auch wirklich nur aus ganzem Herzen richtig nett. Aber sobald ich irgendwas Schweres auch nur anfange zu heben, ist er sofort da und nimmt es mir weg. Und ich so, kann auch ein bisschen was tragen, bitte, lass mich einfach meine Arbeit machen. Ja, die Richtung gibt's auch.
Interessante Frage sogar für mich, wie bist du überhaupt auf diese Ausbildung draufgekommen?
Ich habe ja zuerst studiert, Anglistik und Germanistik und mit Corona und allem hat es dann nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie ich mir das damals am Anfang vorgestellt hatte. War auch schon im 8. Semester und allem. Und die Goethe-Uni hat ja eine Kooperation mit der Handwerkskammer, was viele wahrscheinlich auch nicht wissen, weil das auch nirgendwo gesagt wird, großartig. Und dann war ich halt bei dem Typen drinnen, der hat mir das so ein bisschen erklärt. Das sind die Optionen, das kann man machen. Er empfiehlt Praktika, was ich übrigens auch empfehle, um irgendwas kennenzulernen. Ich liebe Praktika. Ich soll mir doch bitte mal 3 Berufe aussuchen und dann schaut er, ob er irgendwelche Kontakte hat, weil die vermitteln dann eben auch Praktikumsstellen. Dann schauen wir doch mal, ob da irgendwas dabei wäre für mich. Ich dachte, okay, meine Cousine ist Tischlerin, das geht ganz gut, probieren wir das mal. Schneiderin, Hobby zum Beruf machen, ne? Könnte ja auch was gehen. Und wenn wir schon dabei sind, ich wollte schon immer mal auf ein Dachdecker. Am Ende habe ich mir den Platz selber gesucht, ich habe einfach gegoogelt, bin zu meinem Betrieb gekommen und das waren eigentlich geplant, waren wirklich nur 2 Wochen Dächer gehen, Aussicht genießen, mir das ein bisschen anschauen. Nach 1,5 Wochen so, wir haben noch einen Ausbildungsplatz frei, willst du?
Ja.
Also das ging dann doch recht schnell.
Wie können wir dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Frauen in diesem Beruf zu stärken?
Präsenter machen. In letzter Zeit, ich habe immer wieder Dokus oder Info-Beiträge gesehen, wo auch eben Frauen dabei waren. Zum Teil wurden die immer noch spezifisch erwähnt, von wegen, hier eine Seltenheit, eine Frau auf dem Dach. Aber was es auch gibt bei Social Media, eine Dachdeckerin, die wohl recht bekannt ist und auch Präsenz zeigen von wegen, ja, uns gibt's auch. Und halt auch als Option aufzeigen, weil viele dann denken, ja, das geht ja gar nicht, das kann ich ja nicht.
Da hast du schon meine nächste Frage beantwortet, wegen welcher Rolle spielen Mentorinnen und Vorbilder für junge Frauen, die Karriere oder Ausbildung anstreben? Also ja, das finde ich auch richtig wichtig zu sehen, dass es gibt auch andere Spezies in dem Beruf. Ich finde insgesamt die Idee von einer Dachdeckerin auf meinem Dach viel besser.
Nee, aber an sich schon sehr wichtig. Auf Lehrgang hatten wir einmal einen Tag der offenen Tür, wo auch Schulen oder sowas gekommen sind, um sich anzuschauen, was Hölle machen wir dort eigentlich. Und da waren auch die ganz Meister der Dachdeckerinnung. Und das waren wirklich nur Meister. Außer die Frau von dem einen, die ist Dachdeckermeisterin und die hat in den 80er Jahren ihre Lehre gemacht. Und die war im ganzen Bundesland die einzige Frau, die das Handwerk gelernt hat. Dann hat sie ihren Meister noch gemacht und die ist inzwischen in Rente und ist auch nicht mehr aktiv in der Innung oder so etwas. Das heißt, sie war inkognito sozusagen da. Aber die hat sich dann ein bisschen mit mir unterhalten. Und es war einfach dieses, oh mein Gott, es gibt eine Zukunft, man kann es schaffen. Und die hatte es ja damals noch härter als ich jetzt, weil in den 80er Jahren, die musste erstmal ihren Vater überzeugen, dass sie das überhaupt machen durfte. Also das war schon im Moment so, wow.
Was glaubst du, welche Fortschritte wurden bereits erzielt, um die Chancengleichheit für Frauen in diesem Beruf und Ausbildung zu verbessern?
Dass es überhaupt inzwischen im Raum steht, also dass darüber geredet wird, dass eben, wie zum Beispiel bei der Messe Dach und Holz auf den Plakaten oder auch eben das Thema explizit Frauen auf dem Bau ist, dass es Frauenklamotten oder Handwerksklamotten in der Damenabteilung gibt, auch wenn sie um einiges kleiner ist als der Rest des Katalogs. Also das ist schon, es ist wohl die letzten 10-20 Jahre um einiges besser geworden. Also wir sehen Fortschritte. Wäre schön, wenn wir jetzt noch mehr sehen können.
Was können die Unternehmen und die Forschungseinrichtungen tun, um sicherzustellen, dass Frauen gleichberechtigt vertreten sind und unterstützt werden?
Außer wirklich Frauen als Azubis oder halt später einstellen, nicht viel, weil das Handwerk dann doch sehr kleingliedrig ist, also jeder Betrieb für sich. Ja, wir haben die Innung und das Lehrministerium ist ja auch irgendwo dabei für die Ausbildungsinhalte und so etwas. Aber dadurch, dass alles immer sehr in sich geschlossen ist, in den Betrieben selber, muss das wirklich auch in den Betrieben passieren, weil die Innung denen nicht sagen kann, so, ihr müsst jetzt eine bestimmte Frauenquote erfüllen oder so etwas. Das ist alles doch immer individuell. Und da muss im Allgemeinen ein bisschen was an der Denkweise noch sich ändern, dass da noch mehr Leute hinkommen. Erstens, dass sich mehr bewerben und auch, dass die selbstverständlicher angenommen werden und nicht das erste Lehrjahr beginnt, man sitzt in der Schule und dann ist so, oh wow, wir haben ein Mädchen in der Schule. Und einfach, das ist so, ja, ist halt einfach eine andere Schülerin wie die anderen Schüler auch. Sowas, das halt grundlegend sich noch an der Denkweise was ändern muss. Aber ja, wir arbeiten dran.
Aber ja, insgesamt mehr Sicherheit, wie wir gerade an der Uni haben, weil wir so viele Einrichtungen haben. Für alle, also ist schön, dass du trotzdem von dieser Ausbildung über Uni erfahren hast. Also wäre schön, wenn die wahrscheinlich mit den ganzen Ausbildungen ein bisschen kooperieren konnten und das Gleiche für solche handwerkliche Sachen auch veranstalten. Mhm. Weil viele haben ja so halt Bock darauf, aber wissen gar nicht, was für Chance gibt es, was man braucht dafür und ob es überhaupt solche Angebote gibt.
Genau, das ist es ja, weil wenn Studienzweifel aufkommen, kommt ja auf der erste Gedanke, zumindest war es bei mir zum Teil, Studienwechsel. Also dass einfach das Fach nicht richtig ist oder so etwas. Und die Forschung, ja, du kannst auch komplett abbrechen, was ganz anderes machen, ist dann irgendwie so ein bisschen, weil auch, wo fängt man dann an? Wo bewirbt man sich? Wie bewirbt man sich? Was ist überhaupt das Richtige? Weil dann doch irgendwas Festeres, wenn man dann gleich einen Ausbildungsvertrag für 3 Jahre unterschreibt.
Da kommen wir schon zum letzten und sehr wichtigen Fragen. Welchen Rat würdest du jungen Frauen geben, die eine Karriere oder Ausbildung oder dieses Beruf ausüben wollen?
Ein Praktikum zu machen, weil erstens, man lernt nicht nur den Beruf kennen, den man sich überlegt, sondern auch im besten Falle den Betrieb, wo man anfangen will. Das ist dann wirklich so ein, hey, passen wir zusammen, fühle ich mich hier wohl. Nämlich das auch, sich mit den Kollegen wohlzufühlen oder zumindest zurechtzukommen. Und sobald irgendwas mir was nicht, da habe ich ein ungutes Bauchgefühl, nicht einfach so lassen, sondern ansprechen, am besten beim Chef oder so etwas auch. Wenn der nicht unterstützt, dann gehen. Weil das muss man sich nicht geben. Ansonsten einfach ausprobieren. Mut haben, wirklich dahin zu gehen. Wenn man ausgelacht wird, zum nächsten Betrieb. Was mir geholfen hat eben, dass bei mir schon mal eine Frau da war. Das heißt, ich war kein neues Phänomen oder so etwas. Das hilft natürlich auch. Das heißt, man muss sich nicht alles selber erkämpfen. Und ansonsten auch sich nicht aufgeben für den Beruf. Hobbys noch behalten, auch wenn die Kollegen um einen herum sagen so, ich nähe zum Beispiel. Ich nähe auch auf der Baustelle, wenn Pause ist. Ansonsten auch, ich habe eine Mitschülerin seit diesem Schuljahr. Wir sind jetzt zu zweit in der Klasse. Die schminkt sich und macht sich ihre Nägel sehr gerne. Wenn sie Urlaub hat, macht sie sich auch lange Nägel. Ich habe Haare, auf die ich mich draufsetzen kann. Und ich weiß aber, wie ich sie am besten verpacke, dass sie nicht im Weg sind. Also man muss sich selbst nicht aufgeben, nur weil man jetzt in einer angeblichen Männerdomäne ist. Also das ist schon wichtig, auch einfach als Ausgleich. Sich selbst nicht verlieren.
Hi, ich bin die Nika. Ich bin 22 Jahre alt und studiere hier in Frankfurt Medizin. Die erste Frage ist, wie würdest du die aktuelle Situation von Frauen in der Wissenschaft beschreiben?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall besser geworden als zuvor. Also es gibt gute Aussichten, aber es ist immer noch viel zu tun. Ich glaube, 2023 Frauen in der Wissenschaft machen etwa um die 30% aus. Hier in Deutschland ist natürlich deutlich zu wenig. Lettland hat, glaube ich, 50%, habe ich mir angeschaut. Also bei denen können wir uns mal ein Vorbild suchen.
Und was abschauen, ja.
Genau, und was abschauen. Es ist auf jeden Fall noch ein Weg, der bestritten werden muss.
Und welche Herausforderungen siehst du für Frauen, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben?
Ich glaube, es ist sehr schwer, weil viele Frauen keine Vorbilder in der Wissenschaft haben, weil einfach die Führungsposition mit männlichen Menschen bzw. mit männlichen Chefs gefüllt ist. Und da können sich zu einem A, Frauen nicht mit identifizieren, von in jungen Jahren, sich kein Vorbild suchen. Und das andere Ding ist dann auch, dass wenn es dann um die Beförderung geht, wenn es dann darum geht, Menschen einzustellen, dass oft dann kopiert wird und sich der Chef dann lieber jemanden Männliches sucht, der so ähnlich ist wie er. Und das ist natürlich dann ein sehr großer Nachteil für uns Frauen.
Und glaubst du, dass es immer noch geschlechtsspezifische Barrieren gibt, hast du ja auch gerade schon beantwortet, die die Frauen daran hindern, erfolgreich in der Wissenschaft zu sein?
Weil ich glaube, Wissenschaft wird oft als Lifestyle gesehen, dass wenn du in der Wissenschaft bist, forschst du, du hast kaum Freizeit, du musst dein ganzes Leben danach richten, und wird weniger als Beruf gesehen, weil eine Lehrerin ist total normal, wenn sie nach Hause geht zu ihren Kindern, wenn sie Teilzeit arbeitet, wenn sie Kinder bekommt, zu Elternschaft geht. Aber in der Wissenschaft wird das immer irgendwie so als großes Problem gesehen, dass man das irgendwie schafft zu integrieren und Frauen auch motiviert, diesen Weg zu gehen.
Und diesbezüglich, welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die Gleichstellung von Frauen in der Wissenschaft zu fördern?
Ein paar Vorbilder auf jeden Fall schaffen, also mehr weibliche Personen in Führungspositionen setzen, damit die A zeigen, dass es auf jeden Fall geht, dass sie das schaffen, dieselbe Expertise haben wie die männliche Konkurrenz und auch junge Frauen motivieren und vor allem ganz früh da eingreifen und Frauen zu motivieren, diesen Weg überhaupt zu gehen. Also schon in den Schulen vielleicht solche Themen ansprechen oder irgendwie auch das Thema Wissenschaft zu sensibilisieren, wie das da aussieht.
Und dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Und zwar, hast du persönliche Erfahrungen mit Geschlechterdiskriminierung in deinem beruflichen Werdegang gemacht? Also so in der Uni, in deinem Praktika oder sonstigen?
Schon ein wenig. Also mein Assistenzarzt, wo ich meine Formulatur gemacht habe, der meinte, hübsche Frauen haben es ja so einfach, weil die werden so sehr bevorzugt. Aber da finde ich es im Gegenteil, dass man als hübsche Frau vielleicht oder als Frau allgemein nicht ernst genommen wird im Beruf. Vor allem jetzt so ein männerdominierter Bereich wie die Chirurgie. Da überhaupt reinzukommen, ernst genommen zu werden, das ist schwer. Vor allem, wenn Männer oft denken, dass man nicht so viel Kraft hat, nicht so viel Erfahrung hat, nicht so viel Wissen hat und Durchhaltevermögen vor allem. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, der Gegenteil. Frauen sind oft gründlicher, sind oft einfühlsamer und darauf kommt es ja auch an in der, im medizinischen Bereich und in ganz vielen anderen Bereichen. Persönlich vielleicht mit Kommilitonen, die so ein bisschen dann so belächeln, wenn man so über Berufswünsche redet, wie zum Beispiel, ja, ich möchte vielleicht eine Professur später anstreben oder ich möchte später dort und dort arbeiten, in renommierten Plätze, dass sie das eher belächeln. Aber wenn ein anderer Mann diese Wünsche äußert, ist er dann wieder ein Visionär.
Aber das ist schon ein bisschen komisch, weil eigentlich im Medizinstudium, das ist eigentlich eher ein Studiengang, was jetzt mittlerweile so von Frauen mehr dominiert ist und dass deine Wünsche da immer noch so belächelt werden, das ist direkt.
Ja, genau. Also die Frauenquote, glaube ich, in meinem momentanen Semester, ich bin im 8. Semester, ist 70%. In den runterliegenden Semestern sogar noch größer und es gibt sogar Studiengänge in ganz Deutschland, die haben eine Frauenquote von 100% bei Medizin. Und da wird jetzt diskutiert, dass die Männerquote eingesetzt wird, beziehungsweise eingeführt wird. Also bei uns ist auch ganz häufig so das Statement, ja, die ganzen Frauen wollen ja eh nur Gyn oder PET machen, also in die Gynäkologie oder Pädiatrie gehen mit Kindern. Deswegen, was mit den ganz anderen Berufen? Die werden ja aussterben, weil wir ja so viele Frauen sind. Aber also es gibt eine Tendenz auf jeden Fall, weil einfach Frauen sich mehr dafür interessieren, aber wenn man so rumfragt, Frauen sind immer noch in andere Berufe interessiert, als nur in Kinderkriegen und andere Frauen.
Ja, und wie können wir dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Frauen in der Wissenschaft zu stärken? Was hast du da so für Ideen? Du hast ja schon die Vorbilder angesprochen, dass man halt schon auch Vorbilder hat, beziehungsweise etwas, was man anstreben kann, was schon da ist, beziehungsweise was schon greifbar sozusagen ist und auch was man auch sehen kann. Aber was fällt dir da noch ein? Also was könntest du brauchen, dass es dir einfacher fällt, Fuß zu fassen in der Wissenschaft?
Also ich glaube, diese Zwischensteps fehlen. Also man macht ja sein Studium, dann macht man jetzt Staatsexamen oder Bachelor, Master, Doktor und dann geht es ja immer weiter. Vielleicht PhD, Professur oder noch Doktortitel. Und ich glaube, jeder Zwischenschritt ist halt sehr schwer zu erreichen und dass man Frauen halt die erleichtert auf jeden Fall, beziehungsweise näher bringt. Also es gibt so eine Studie auch von, eine europäische Studie, wie viele Frauen und Männer ein Studium beginnen, das ist dann ungefähr gleich, 50-50, und wie viele es dann quasi beenden, dann Doktor, Professur. Und da geht es dann bei den Frauen steil nach unten, also es ist fast keine, und bei den Männern geht es wirklich steil nach oben. Also dass Frauen einfacher gemacht wird, beziehungsweise nicht einfacher, sondern einfach zugänglicher. Also wir wollen es nicht einfacher als Männer haben. Wir wollen dieselbe Leistung bringen, aber wir wollen dieselben Chancen haben.
Und das haben wir eigentlich schon angesprochen, aber ich möchte die Frage nochmal stellen. Und zwar, welche Rollen spielen Mentorinnen und Vorbilder für junge Frauen, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben?
Also auf jeden Fall, dass man sich identifizieren kann, sich selbst sehen kann. Also man kann natürlich auch sich in männlichen Personen identifizieren, denen vertrauen. Aber ich glaube nochmal, Frauen können das anders verstehen, weil sie dasselbe durchgemacht haben, was zum Thema Schwangerschaft, vielleicht sind sie da ein bisschen sensibler und
können auch ganz andere Tipps geben.
Genau, ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig.
Gut, und welche Fortschritte wurden bereits erzielt, um die Chancengleichheit für Frauen in der Wissenschaft zu verbessern?
Es gibt ja, glaube ich, Frauenquoten, aber in vielen Bereichen ist ja die Frauenquote schade. Also die garantiert ja, dass Frauen Plätze bekommen, aber oft kommen dann Männer bzw. Menschen, die sagen, ja, die Frau hat den Platz nur wegen der Frauenquote bekommen, obwohl eigentlich auch auf ganz andere Sachen geguckt wird, wie Schulabschluss, wie Erfahrungen, wie Leistung. Also ist schwierig. Ich glaube, wenn man auch, weil wenn es so wenige Frauen sind, ist man halt selten. Und wenn man selten ist, ist man immer ein bisschen so besonders. Es kann negativ, positiv sein. Ja, ich glaube, es hat viel auch mit dieser Belastbarkeit zu tun, dass Männer einfach belastbarer dargestellt werden als Frauen. Ja, und dass Männer klüger sind als Frauen, das ist auch jetzt nicht wahr, andersrum genauso. Also momentan machen sich, glaube ich, die Frauen eher besser in der Schule.
Genau, sieht man ja, dass Abitur.
Dass sie ein besseres Abitur absolvieren.
Ja, und also, auch mehr. Also es sind mehr Frauen, die Abitur machen als Männer.
Also ob man da jetzt sagen kann, Frauen sind klüger, glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass das Schulsystem für Frauen besser gemacht ist. Mhm. Aber das wurde ja auch von einem Mann gemacht. Also können die sich da auch nicht beschweren.
Was können Universitäten und Forschungseinrichtungen tun, um sicherzustellen, dass Frauen gleichberechtigt vertreten sind und unterstützt werden?
Vielleicht die Leute, die einstellen, dass die darauf achten, vielleicht, okay, wie viele Frauen haben wir momentan, wie viele Männer, und sich mal vielleicht die, also mehr Frauen zu einem Gespräch einladen und mal kennenlernen, anstatt nur die Bewerbung dann irgendwie wegzuschicken.
Aber so auch in der Universität, könnte man da irgendwie ein bisschen ändern, dass auch mehr Frauen da sind und auch Frauen auch gleichberechtigt sind?
Ich weiß nicht, ob die Frauenquote hier weiterhelfen würde, aber vielleicht ein bisschen, dass man wenigstens sicherstellt, dass 40% der Lehrenden weiblich sind, vor allem wenn 70% bis 100% der Studierenden weiblich sind, gibt das ja gar keinen Sinn. Was ich sehr schön fand in der Prüfung, beziehungsweise in einem Kurs, habe ich eine weibliche Herzchirurgin kennengelernt. Sie meinte auch, super schwer der Weg dahin, dass sie in Mutterzeit war und dann Elternzeit und dadurch nicht so viel operieren konnte. Und Chirurgie ist halt ein sehr krasser Beruf, wo man wirklich viel am Tisch sein muss, viel Erfahrung sammeln muss. Und dass sie dann nach 1-2 Jahren wiederkam und quasi wie Müll behandelt wurde, weil die männlichen Kollegen, die konnten in diesen 2 Jahren jeden Tag bei OPs helfen. Und sie musste dann mit einem fertigen Facharzt quasi wieder die Aufgaben erledigen, die eigentlich Assistenzärzte machen, also nur assistieren und solche Sachen. Und das tat mir irgendwie ein bisschen leid, aber sie hat super gelehrt. Also sie war eine super Lehrerin, also eines der besten Seminare, die ich hatte. Ich habe sie dann wieder getroffen. In einer Prüfung tatsächlich, das ist so eine praktische Prüfung. Und da saß sie hochschwanger, so in dieser Prüfung, hat geprüft und dachte ich mir so, das geht. Also sie sitzt da nur und muss nur ihre Kreuzchen setzen. Also so kann man Frauen integrieren, so. Nur wenn man schwanger ist, ist ja nicht gleich nicht arbeitsfähig, so.
Ja, und es gibt auch viele Frauen, die auch direkt nach der Schwangerschaft wieder arbeiten möchten. Also sie bekommen das dann auch hin, das mit dem Kind zu managen. Und das muss man ja auch als Betrieb bzw. auch als Chef im Hinterkopf behalten. Dann kommen wir zu der letzten Frage, und zwar, welchen Rat würdest du jungen Frauen geben, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben?
Auf jeden Fall sehr viel Durchhaltevermögen, sich sehr viel engagieren, vielleicht nicht auf böse Kommentare hören von oben, egal ob von Frauen oder Männern. Einfach sein eigenes Ding durchziehen, sehr viel lernen und sich engagieren, das ist sehr wichtig. Und einfach dranbleiben. Also wenn mal eine Absage kommt oder so, es kommt immer, vielleicht beim 20. Mal klappt es, vielleicht beim 30. Mal oder mal umorientieren. Aber eigentlich ist Wissenschaft momentan sehr gesucht und ich glaube, da gibt es einen Platz wirklich für jeden.
Okay, wie würden Sie die aktuelle Situation von Frauen in der Wissenschaft beschreiben?
Das ist eine sehr gute Frage, die, glaube ich, auf mehreren Ebenen betrachtet werden kann. Wenn Sie das auf dem Level des Studiums anschauen, denke ich, sind wir vielleicht inzwischen so weit, Sie merken, ich formuliere vorsichtig, dass wir von einer gewissen Gleichberechtigung ausgehen können. Das war, als ich angefangen habe, noch nicht so richtig der Fall, muss ich sagen. Ich kenne noch Kommilitoninnen, die gefragt wurden, ob sie denn wirklich Chemie studieren wollten als Frau. Ich würde hoffen, dass solche Fragen heute eben einfach nicht mehr vorkommen, muss ich sagen. Und auch von den Zahlen her hoffe ich, oder sieht man vielleicht auch, dass es sich in einigen Fächern eben doch zu einem Positiven entwickelt hat. Und dann geht es weiter Richtung Abschluss des Studiums und Promotion. Ich glaube, bis zur Promotion ist alles auch noch eigentlich auf einem guten Weg. Was ich mehrfach gesehen habe inzwischen, ist, dass dann Frauen nach der Promotion wegbrechen, weil das dann oft zusammenfällt eben mit dem Gründen einer Familie und da doch immer noch zum Teil die Familienarbeit dann an der Frau hängen bleibt. Mal so, also da merkt man dann einfach, dass es Unterschiede gibt. Und an der Stelle ist vielleicht einfach auch der Unterschied zu fragen, ob wir von Frauen mit Ehepartner und Kindern sprechen oder Frauen ohne Kinder. Und da ist ein großer Unterschied, weil man eben, selbst wenn man sich mit dem Partner eben die Kinderarbeit teilt, dann eingeschränkt ist, weil man eben an einem Ort doch gebunden ist und eben nicht wie jemand, der ohne Kinder unterwegs ist, sich sehr frei bewegen kann. Was ich auf vergangenen Konferenzen, ich komme gerade aus Cambridge zurück, diskutiert habe mit Kolleginnen, ist, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, tatsächlich hat sich in den letzten 40 Jahren nicht viel geändert in mancher Hinsicht. Ja, es gibt jetzt eben vielleicht wahrgenommen eben Frauen in der Wissenschaft, die eben auch Professorinnen sind. Aber das Gefühl ist so ein bisschen, wenn man nicht ständig darauf achtet, dass Stellen mit Frauen besetzt werden, fällt das auch ganz schnell wieder zurück.
Welche Herausforderungen sehen Sie für Frauen, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben? Das haben wir gerade schon besprochen. Und glauben Sie, dass es immer noch geschlechtsspezifische Barrieren gibt, die Frauen dann hindern, erfolgreich in der Wissenschaft zu sein, außer Familie oder Sexismus oder noch etwas, was vorkommen kann? Was
außer Sexismus?
Ja, obwohl doch, ist es das Hauptpunkt, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Also das gibt es einfach immer noch und gibt einfach immer noch auch Beispiele, wo man darüber stolpert und dann so damit konfrontiert wird, zum Teil irgendwie auch unterschwellig. Aber da ist meine Hoffnung, dass die jüngere Generation dem eigentlich sehr offensiv eben inzwischen begegnet und auch einfach Rechte einfordert. Und das erlebe ich eigentlich mehr und mehr. Und ich denke, das wird einfach von der jüngeren Generation dann jetzt umzusetzen sein, dass die Dinge, die sich geändert haben, eben auch einfach als Rechte eingefordert werden.
Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die Gleichstellung von Frauen in der Wissenschaft zu fördern?
Ich glaube, als zuverlässigste Maßnahme feste Quoten. Und ich bin auch da, glaube ich, eine Vertreterin. Und das wären für mich den Zustand, den wir im Moment haben, Minimalquoten. Das heißt, man kann eben durchaus über so eine Quote hinausgehen, darf aber nicht unter sie zurückfallen. Ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich sicherstellen würde, dass Frauen eben letztlich für bestimmte Positionen eben entsprechende Chancen bekommen. Und dagegen wird dann immer argumentiert, dass man dann vielleicht nicht die beste oder den besten Kandidaten bekommt. Das ist natürlich absurd, weil die Männer ihre Stellen ja nicht bekommen, weil sie die besten Kandidaten sind, sondern zum Teil einfach sehr klar, weil sie Männer sind. Und von daher denke ich, da eine gerechte Verteilung zu erreichen, ist über so eine feste Quote möglich und dann muss es eben erfüllt werden.
Ja, und wahrscheinlich die Elternzeit für beide Teilen wirklich festzustellen,
klar, genau.
Sodass es gleichmäßig aufgeteilt ist, bis der Kind ja so in dem richtigen Alter ist, wenn man nicht so viel Zeit braucht. Also.
Genau, also Elternzeiten sind eine Sache, was dann auch mit reinkommt, wenn die Kinder kleiner sind, dass man eben Betreuungsmöglichkeiten anbietet. Das ist eben auch, je nachdem, wo man ist und wo man hinzieht, ganz unterschiedlich. Also sowohl im Hinblick auf überhaupt die Möglichkeit, Kinder unterzubringen irgendwo ganztägig, eben auch in der Nachmittagsbetreuung und auch auf die Qualität. Ja, denn wenn ich irgendwie nicht weiß, dass mein Kind irgendwo gut untergebracht ist, dann ist das auch wieder so eine Nachteilung.
Ja, in den großen Unternehmen gibt es ja immer viele Angebote, aber zum Beispiel solche Angebote wie von der Goethe-Uni, wie diese Ballo und Du sind gar nicht bekannt, dass man kann diese Betreuung sogar in der Uni bekommen und sogar von Studis.
Ja.
Das ist auch möglich, fast 10 Stunden die Woche, das ist auch eine große Hilfe. Das haben wir auch mit den Kollegen besprochen. Dann haben Sie persönliche Erfahrungen mit Geschlechterdiskriminierung in Ihrem beruflichen Werdegang gemacht?
Ich habe ja Mathematik und Chemie studiert. Genau, da sind die Quoten jetzt natürlich nicht besser natürlich. Was ich da festgestellt habe, auch dann später als Postdoc, war eben oft, dass es so Situationen gab, wo man dann immer die einzige Frau ist, was ganz komisch ist und so eine ganz seltsame Dynamik dann eben auch hervorruft, wenn man dann doch immer in so einer defensiven Position ist und so ein Gefühl hat, dass man erstmal beweisen muss, dass man da überhaupt dazugehören darf. Und das Gleiche, da sind wir dann wieder bei der Geschichte, als ich hier angefangen habe als Professorin, waren wir zu dritt und wenige Jahre später war ich dann alleine. Die Entwicklung habe ich eben auch gesehen, das war tatsächlich interessant und seitdem haben wir es aber geschafft, im historischen Seminar doch eine Reihe von Frauen eben auch zu berufen.
Ja, meine Mutter musste auch krasse Geschichten erleben, wenn sie Medizin studiert hat und war schwanger mit meiner Schwester. Ja. Sie wurde einfach einmal nicht zur Prüfung zugelassen, weil der Professor hat gesagt, oh nee, ich will nicht hier ein Kind haben während der Prüfung.
Ist natürlich schrecklich. Es überrascht mich jetzt aber nicht, dass es so ist. Ja, ich habe das eben durchaus erfahren, dass eben solche Dinge einfach passieren.
Ja, und das ist leider traurig. Also wie können wir hier dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Frauen in der Wissenschaft zu stärken?
Es gibt eine Reihe von Forschungsprojekten und auch Publikationen inzwischen, die eben auf die Rolle von Frauen in auch der Wissenschaftsgeschichte hinweisen, welche das Frauen na, eine Rolle gespielt haben, die oft nicht anerkannt worden ist. Und das ist eben, was man eigentlich aus der Geschichte der Wissenschaft ganz gut belegen kann. Und hier gibt es eben auch verschiedene Ebenen letztlich. Frauen haben eben oft einfach auch mit Männern zusammengearbeitet und ihre Arbeit ist dann eben nicht mit ihrem Namen, sondern mit dem des Mannes verbunden worden. Das kann man eben durch historische Studien sehr schön belegen. Ist belegt worden, kann dadurch eigentlich nachweisen, dass wir jetzt nicht erst in den letzten Jahren hier einen Beitrag leisten, sondern dass der Beitrag eigentlich immer schon da war.
Welche Rolle spielen Mentorinnen und Vorbilder für junge Frauen, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben?
Ich denke, die können eine gute Rolle einnehmen, einfach indem sie eben über so eine Vernetzung dann auch den Frauen Möglichkeiten eröffnen, die sie sonst nicht hätten. Da wäre so meine Wahrnehmung, dass es früher so war, dass ja Frauen eben zurückhaltender sind, letztlich eben Knüpfen von Verbindungen. Und da ist eben so eine Mentorin eigentlich in einer guten Position, um das eben wirklich in die Wege zu leiten.
Welche Fortschritte wurden bereits erzielt, um die Chancengleichheit für Frauen in der Wissenschaft zu verbessern?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ob wir da wirklich Fortschritte erzielt haben in den letzten Jahren, weil eben es oft so ist, dass man wirklich darum kämpfen muss, dass man eben Quoten oder diese Besetzung mit Frauen ermöglicht hat und habe nicht den Eindruck, dass es eben dauerhaft verankert wäre. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch in der Position, dass wir permanent darum kämpfen müssen, dass dieser Status in der Form überhaupt weitergeführt wird.
Was können Universitäten und Forschungseinrichtungen tun, um sicherzustellen, dass Frauen gleichberechtigt vertreten sind und unterstützt werden?
Ich glaube, die Arbeit einer Frauenbeauftragten ist da wichtig, die eben auch eben ein Auge darauf hat, dass bei Bewerbungsverfahren eben Dinge fair ablaufen. Da wäre vielleicht zu überlegen, ob man Frauenbeauftragten eine größere Rolle zugestehen kann auch. Auch hier ist es so, dass man bei Verfahren vielleicht schon darauf achten kann, dass man mindestens die gleiche Zahl Frauen wie Männer einlädt, um dann eben eine entsprechende Auswahl zu haben. Dann natürlich Unterstützung für die Frauen, die eben an der Universität sind. Das ist ja in vielfältiger Weise auch letztlich möglich. Also ich habe einiges da erlebt, zum Beispiel auch, dass man irgendwie in der Zeit mit einem kleinen Kind eben so einen zusätzlichen Hiwi an die Seite gestellt bekommt, der Kopien und solche Sachen dann erledigt, für die man dann halt selbst keine Zeit aufwenden muss. Oder auch, was wir hier im Cluster ganz schön gemacht haben, das Kinderzimmer hier nebenan, was einfach eine wunderbare Möglichkeit ist, wenn man das Kind mal mit zur Arbeit bringen muss, dann eben trotzdem zu arbeiten.
Ja, und dann kommen wir zum letzten Fragen. Welchen Rat würden Sie jungen Frauen geben, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben?
Nie aufgeben. Ich habe es auch erlebt, dass Frauen mehr zu Selbstzweifeln neigen, ob sie gut genug sind. Das muss man einfach ein bisschen hinten anstellen. Und wenn Sie irgendwie die Zweifel haben, dann fragen Sie sich, wie Sie besser werden können. Aber machen Sie auf jeden Fall weiter.
Mein Name ist Eva Voss. Ich leite bei der BNP Paribas den Bereich Diversity, Inclusion und People Care für Deutschland und Österreich. Unter Diversity und Inclusion kann man sich meist noch ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Bei People Care steckt das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben noch drin und das ganz große Thema Gesundheitsmanagement. Und ich sagte ja, Deutschland und Österreich, das sind also auch länderübergreifende Themen, die wir da verfolgen seit 4 Jahren mittlerweile. Das heißt, das Team hat sich aufgebaut, die Themen haben sich aufgebaut. Und insgesamt bringe ich aber über 15 Jahre Berufserfahrung auch in dem Feld mit. Ich war eine der ersten Leiterinnen einer Stabstelle an der Universität, nämlich der Universität Freiburg, für das Thema Gender und Diversity. Damals wirklich ganz, ganz neu etabliert. Und dann bin ich eben nach einiger Zeit dort auch mal in die Wirtschaft gewechselt, um zu sehen, wie es dort dann aussieht. Und viele Themen, das werden wir sicherlich auch im Laufe des Gesprächs sehen, sind sehr ähnlich. Und einige Themen sind natürlich ein bisschen anders und auch unterschiedlich gelagert, was mit den Strukturen und natürlich auch gewissen Besetzungsprozessen beispielsweise zusammenhängt.
Vielen Dank. Also kommen wir dann zum ersten Fragen schon. Wie würden Sie die aktuelle Situation von Frauen in der Wissenschaft und Karriere beschreiben?
Natürlich ist meine Zeit jetzt an der Universität schon ein bisschen her. Also das muss man immer natürlich berücksichtigen. Gleichzeitig fürchte ich, dass sich so viel auch nicht getan hat. Natürlich sehen wir Veränderungen im Bewusstsein. Also ich nehme sehr wohl wahr, dass die Hochschulen ihrerseits merken, dass sie die weiblichen Talente auch weiter halten möchten, in den wissenschaftlichen Karrieren auch unterstützen möchten. Und gleichzeitig ist es nach wie vor so, dass es gewisse feminisierte Fächer gibt, also Fächer mit einem sehr, sehr hohen Frauenanteil, ich denke so Germanistik, Romanistik, die sich dann aber leider nicht in der gleichen Form an besetzten Professuren widerspiegelt. Und auf der anderen Seite eben die technischen Fächer, die nach wie vor eben eher weniger besetzt sind mit Frauen schon im Eingangsbereich, was sich dann durch die gesamte Laufbahn, Doktorat, Postdoc und so weiter spiegelt. Es hat sich natürlich einiges getan, das hatte ich erwähnt, und ich glaube eben, dieses Bewusstsein ist gewachsen, aber es reicht eben noch nicht aus, um in einer angemessenen Zeit auch die Proportionen ausreichend zu repräsentieren, die ja eigentlich in der Gesellschaft vorhanden wären.
Welche Herausforderungen sehen Sie für die Frauen, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben oder insgesamt eine Karriere anstreben?
Also ich würde schon differenzieren, weil wir in der Wissenschaft sehr häufig mit Zeitverträgen zu tun haben. Das betrifft natürlich auch Männer, das ist mir auch klar. Aber, und das ist vielleicht der Unterschied, bei Frauen stellt sich ja schon irgendwann die Frage, wie ist es jetzt eigentlich mit Familiengründung? Ja, nein. Wie ist es mit Partner zusammenziehen und so weiter? Und das ist schon etwas, wenn ich weiß, ich habe vielleicht nur einen 3-Jahres- oder 6-Jahres-Vertrag, eine andere Hausnummer, als wenn ich weiß, ich habe einen unbefristeten Vertrag und kann auf dieser Stelle auch mal ein Jahr in Elternzeit geben. Wissenschaft erfordert ja schon auch ein gewisses Dranbleiben, auch gerade an aktuellen Trends und Entwicklung. Und das ist etwas anderes als in der Wirtschaft. Ich behaupte nicht, dass in der Wirtschaft alles viel besser ist. Also das muss man auch mit Vorsicht genießen. Aber es ist eine andere Planungssicherheit zunächst einmal gegeben. Und in der Wissenschaft ist eben nicht nur diese prekären Verträge ein Problem aus meiner Sicht. Was anderes eben auch das Thema Repräsentation. Also wir haben es ja oft auch mit Publikationen, Repräsentation bei Veranstaltungen zu tun. Und da ist mir die Frage, wer wird gefragt? Wer beteiligt sich an dem nächsten Herausgeberband, Herausgeberinnenband? Wer beteiligt sich bei einem Podium? Wer ist da überhaupt sichtbar? Und das zieht natürlich weitere Kreise. Wenn ich verfügbar bin zeitlich, wenn ich keine anderen Verpflichtungen habe, ist das natürlich tendenziell einfacher, als es für jemand ist, der wirklich auch nach einer gewissen Uhrzeit eben nach den Kindern schauen muss oder vielleicht auch nach Angehörigen. Das ist schon, glaube ich, eine ziemliche Bürde und im Nacken immer das Wissen, ich muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt meine Arbeit abgeschlossen haben, fertig haben, um dann überhaupt den nächsten Schritt zu gehen. Und da fehlt es dann oft auch an Ermutigung, zu sagen, Mensch, du hast die Brillanz, du hast die tollen Abschlussnoten, also eigentlich ist alles gegeben, geh ruhig auch den nächsten Schritt. Da fehlt es dann oft auch an diesem Unterstützungssystem. Und da, glaube ich, gehen dann viele auch raus, die dann sagen, das ist mir alles auch zu unsicher, zu heikel, auch wenn ich den Beruf theoretisch liebe, ich liebe die Lehre, mir macht total Spaß, aber das ist dann vielleicht nicht ausreichend, um, ne, wir sind hier in Frankfurt, die Miete in Frankfurt zu bezahlen. Da braucht es halt eine ganz andere Stabilität. Wenn wir in die Wirtschaft gucken, das war damals auch mein Gedanke, ich wechsle in die Wirtschaft, dachte alles besser und da sozusagen ist das alles viel sicherer, haben wir natürlich andere Vertragsstrukturen, das ist tatsächlich besser und sicherer und gleichzeitig haben wir dort ähnliche Phänomene, also diese gläserne Decke existiert auch in der Wirtschaft, das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen, es gibt nicht den einen. Es gibt den Faktor mangelnde Sichtbarkeit, das hatte ich erwähnt, das gibt es natürlich auch in der Wirtschaft, also wer wird eingeladen, wer ist präsent bei Projektvorstellungen, bei der Kundenakquise und so weiter. Und wer ist eben nicht da oder macht die Arbeit im Hintergrund, setzt sozusagen vielleicht fleißig alles um. Wir haben beispielsweise bei BNP Paribas eine sehr, sehr wertvolle und aus meiner Sicht auch wegweisende Initiative vor 3,5 Jahren unterzeichnet, Jamais sans elle, das kommt aus Frankreich, das heißt nie ohne sie. Und wir haben uns 3 Ziele. Das eine ist wirklich die numerische Anzahl an Frauen auf den obersten Führungsebenen zu erhöhen, also uns wirklich eine harte Zielvorgabe bis 2025 gesetzt, 40% Frauen in Senior-Manager-Positionen. Das ist auch in einem Bankenumfeld nicht unerheblich. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist wirklich zu sagen, Representation matters. Also wen sehe ich, wen kann ich mir vorstellen, wem kann ich auch nacheifern? Das heißt, wir haben uns verpflichtet, auf internen wie externen Panels, Veranstaltungen, Events nicht mehr teilzunehmen, wenn da nur noch Männer sitzen. Also diese sogenannten Männels. Auch um zu zeigen, es gibt mehr Erfahrung, es gibt mehr Perspektiven und das eine bedingt ja das andere. Und der dritte Punkt ist die Kommunikation, also geschlechtergerecht zu kommunizieren, aber überhaupt auch Diversität in unserem sozusagen Darstellung von der Karriere-Webseite, Bilder, die wir verwenden auf Social Media, viel, viel diversitätsgerechter auch zu machen, weil wir auch diverser sind und auch natürlich unsere KundInnen diverser sind. Und das wollen wir spiegeln. So etwas fehlt aus meiner Sicht in der Wissenschaft noch. Es gibt zwar von der DFG, also der Deutschen Forschungsgesellschaft, die Gleichstellungsstandards. Die haben damals einen unglaublichen Schub auch gegeben in die richtige Richtung, weil sie die Bemühungen an Geld geknüpft haben. Also weil man nachweisen musste, ich kümmere mich um meinen wissenschaftlichen Nachwuchs, ich kümmere mich um Studierende oder Promovierende, die ein Kind haben in dieser Zeit. Das sind sehr, sehr gute Maßnahmen. Die haben auch sehr, sehr viel auch gebracht. Und trotzdem ist es natürlich so, die Tatsache, dass eine Professur beispielsweise auf Lebenszeit besetzt ist, und es da nur eine Person geben kann, die nächsten 20, 25 Jahre, 30 Jahre vielleicht diese Professur innehat, macht es natürlich auch schwerer, dort eine ganz andere Dynamik reinzubringen als Positionen, die auf einen kürzeren Zeitraum besetzt sind. Und deswegen ist es schon wichtig, sozusagen der Wissenschaft klarzumachen, ihr müsst euch da ändern, weil die tollen Frauen und übrigens auch tollen Männer abwandern, weil sie mit dieser Unsicherheit auch nicht klar kommen oder diese Perspektive nicht ausreicht und sie dann im Zweifelsfall an die Wirtschaft verloren gehen. Nicht, dass ich da jetzt sozusagen ein Wettbewerbsgefälle aufmachen möchte. Gleiches gilt natürlich auch anders, um zu sagen, wenn wir als Wirtschaft nicht attraktiv genug aufstellen in dem gleichen Bereich, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn die tollen Talente wegbleiben. Also es ist für beide Aufgabenfelder ein Muss aus meiner Sicht, da viel mehr auch zu investieren in den Nachwuchs, auch aus Demografgründen, aber natürlich auch, weil die wissenschaftliche Exzellenz davon abhängt, dass vielfältige Perspektiven jeden Tag in der Wissenschaft auch zu tragen kommen.
Wie können wir dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Frauen in der Wissenschaft und Karriere zu stärken?
Ja, eine Sache machen wir beide hier schon mal, indem wir darüber reden und damit auch zeigen, dass es unterschiedliche Zugänge gibt. Und das möchte ich auch nochmal verdeutlichen. Ich habe ja gesagt, ich bin für das Thema Diversity und Inclusion zuständig. Und das bedeutet auch, Diversität aus einem sehr breiten, intersektionalen Blickwinkel auch zu betrachten. Also für mich ist nicht nur Frauen und Männer, sondern wir haben das Thema soziale Herkunft auf der Agenda. Wir haben das Thema Behinderung auf der Agenda. Das Thema Generation ist bei uns wichtig. Und sich darüber auch zu vergegenwärtigen, also gerade wenn ich vielleicht mühsam oder vielleicht die Erste aus der Familie bin, die überhaupt ein Studium aufnehme, dann noch als Frau, vielleicht auch noch mit einer Behinderung, also wirklich mehrfach marginalisiert bin, dass das wesentlich anstrengender ist, sich dann durch einen Uni-Komplex auch das Studium zu erarbeiten, vielleicht nebenbei noch interessante Praktika zu bekommen. Das ist etwas, was sich viele gar nicht bewusst machen, die von vornherein ein Elternumfeld und Elternhaus hatten, das sehr wohl ermöglicht hat, gewisse Zugänge im Ausland zu studieren, dass genug Geld hatte, dass man sich auch in Frankfurt ein Studizimmer leisten kann. Das sind ja alles Themen, die mit reinspielen. Und ich glaube, da geht es mir einmal natürlich um den Gerechtigkeitsaspekt. Es ist halt nicht gerecht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage der tatsächlich Wirtschaftlichkeit. Was machen wir denn, wenn diejenigen, die es eigentlich könnten und sollten, nicht eine Ausbildung ihrer Qualifikation entsprechend durchlaufen können? Das ist für mich die große Frage. Und darüber müssen wir sprechen. Darüber sprechen wir hier gerade. Wir sprechen aber auch auf anderen Universitätsveranstaltungen selber als Unternehmen darüber. Wir müssten auch in der Lehre natürlich Inhalte hinterfragen, die gewisse vielleicht Stereotype immer wieder reproduzieren. Wir müssen, und das finde ich, die Studierenden sind ja im Grunde die KundInnen der Universität. Also ihr habt da durchaus auch eine gewisse Gestaltungsmacht in der Form der Selbstorganisation, indem ihr in die Gremien geht, in den Senat geht, in die Senatskommission und da kritische Fragen stellt und sagt, warum ist diese Position so besetzt? Nutzt da auch eure Macht in der Form, freundlich, kritisch nachzufragen, warum ist das eigentlich so und was ist der Plan, es zukünftig anders oder auch besser zu machen.
Welche Rolle spielen Mentorinnen und Vorbilder für junge Frauen, die eine Karriere oder Karriere in der Wissenschaft anstreben?
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich sagte ja, dass es mehrere Gründe für die Unterrepräsentation gibt und natürlich reicht es jetzt nicht, da einfach eine Frau hinzusetzen und sagen, so, jetzt hast du hier dein Vorbild und jetzt mach mal. Denn eine einzelne Person kann ja immer nur Impulse geben. Also man will ja auch nicht der Klon dieser Person sein, sondern gucken, aha, was funktioniert und was nicht. Und ich kann nur dazu raten, sich auch wirklich an Menschen ganz unterschiedlicher auch Geschlechter zu orientieren, auch unterschiedlicher Herkunft, auch unterschiedliche Altersgruppierungen, um von dort auch zu lernen, was machen die richtig, was machen die richtig gut, was könnte ich mir von denen auch abgucken. Denn ein ganz großes Phänomen ist ja leider, muss man sagen, es gibt ja durchaus tolle Frauen auch in der Wirtschaft und dann kommt sofort der Kritikpunkt, ja, aber die haben ja keine Kinder, so will ich ja gar nicht werden. Und das finde ich mir ein bisschen kurz gesprungen, weil ich mir denke, naja, aber die haben irgendwas anderes richtig gemacht, denn sonst wären sie nicht in der Position. Du musst ja nicht alles davon übernehmen, sondern schau dir einen Teil an. Ein großer Aspekt ist wirklich, sich ein bisschen zurückzunehmen in dieser ganzen Mentoring-Debatte und zu sagen, was kann ich von dieser Person lernen, was kann die mir vielleicht auch mitgeben, versus ich muss genauso sein wie sie. Und das möchte ich gar nicht, also mache ich es gar nicht. Sondern vielleicht eher so einzelne Aspekte rausgreifen. Und das ist etwas, was ich sehr schön fand, was die ehemalige US-Außenministerin mal gesagt hat, die Madeleine Albright. There is a special place in hell for women who don't help other women. Und das kann man natürlich ausweiten noch auf andere Dimensionen und sagen, Mensch, also es reicht schon, dass die Lebensbedingungen, die Rahmenbedingungen oft schon schwer genug sind für Einzelne. Lass uns da bitte nicht untereinander noch irgendwie das Wasser abgraben. Lass uns einander helfen. Um die Frage mit der Mentorenschaft zu unterstreichen, ist es wichtig, aber es ist eben nicht das Einzige. Ich glaube, es ist auch gut, sich als Peers untereinander zu unterstützen, sei es in Arbeitsgruppen, sich da einfach auch anzufeuern und wirklich zu gucken, was kann die Mitstudentin hier, was ich vielleicht noch nicht so kann, wo kann sie von mir vielleicht lernen, dass man sich untereinander da wirklich auch jetzt schon ein Netzwerk baut, wenn ihr anfangt, Praktikumsplätze zu belegen, wenn ihr anfangt, Werkstudis zu sein, empfehlt euch weiter. Es ist jedes Mal ein Phänomen. Ich frage dann auch natürlich unsere guten Leute, Mensch, wir haben jetzt im halben Jahr wieder eine Stelle zu besetzen, wie sieht es denn aus? Und dann gibt es immer einen Moment des Schweigens und denke ich mir so, es kann doch nicht wahr sein. Ihr müsst doch bestimmt andere Leute kennen, andere tolle Studis kennen, die ihr weiterempfehlen könnt. Da geht's los. Das ist für mich gelebtes Netzwerk.
Da gibt es noch eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Welche Fortschritte wurden bereits erzielt, um die Chancengleichheit für Frauen in der Karriere zu verbessern?
Ich bin ja jetzt eine der Generationen, die schon auf den Schultern von anderen tollen Frauen und auch Männern steht, die das schon sehr viel länger vor mir vorangetrieben hat. Dann kann man den Eindruck gewinnen, dass sich nichts bewegt. Ganz stimmt das ja nicht. Es ist sehr viel getan worden, aus meiner Sicht schon, um das Verständnis zu vergrößern, beispielsweise ein Studium oder eine Promotion mit Kindern durchzusetzen oder umzusetzen. Das gab es vor, würde behaupten, 20 Jahren in der Form noch überhaupt nicht. Das war dann, ja, Pech gehabt bis da raus. Das hat sich deutlich verbessert. Ich glaube auch, dass das Bewusstsein wächst, dass auch Wissenschaft nie neutral ist, dass es immer auch spezieller Fokus ist, vielleicht auch eine spezielle sozusagen Blindspots gibt bei den Forschenden, was sie genau erforschen, in welcher Form sie es erforschen und mit welchen Bildern im Kopf sie selber da rangehen. Ich glaube, da hat sich viel getan. Ich selber bin ja Alumna der Universität Freiburg und habe als eine der ersten den Studiengang Gender Studies mitbelegen dürfen. Und das hat mich sehr, sehr geprägt damals, weil ich schon auch gemerkt habe, dass selbst die traditionellen Fächer, die es ja schon teilweise ja wirklich auch hundertelang gab, sehr viele Wahrnehmungsverzerrungen ja auch weiter transportieren. Der Kanon derer, die gelesen werden, war ja sehr sozusagen lange männlich geprägt. Sowas ist zum Beispiel aufgebrochen, dass man heute auch Literaturlisten nicht mal einfach hinnimmt, wenn da jetzt nur noch Männer draufstehen. Ne? Also dass man da auch zum Beispiel auch hinterfragt, was tut sich da auch in der Lehre. Und es ist zum Beispiel auch so, natürlich auch leider nicht flächendeckend, es ist aber besser geworden, dass beispielsweise Besetzungen von Professuren gewissen Standards erfolgen. Also ich weiß, in meiner Zeit, ich habe ja dann nach dem Studium auch dann mein Berufseinstieg an der Universität gehabt. Eine der ersten Amtshandlungen, die ich auch mit begleiten durfte, war, einen Berufungsleitfaden auch mit diesem kritischen Blick zu begleiten aus der Diversitätsperspektive. Also was muss getan werden, damit sich Stelleninhaber, ich sage es jetzt bewusst, in der männlichen Form nicht reproduzieren und einfach immer wieder ihre Assistenten hinterherziehen, obwohl vielleicht andere Talente, andere Männer von anderen Hochschulen vielleicht viel, viel geeigneter wären. Und das zum Beispiel ist etwas, das zumindest heute viel stärker darauf geachtet wird, dass auch an Hochschulen, auch im Apparat sozusagen, im Verwaltungsapparat, aber auch im Wissenschaftsapparat da stärker geguckt wird. Aber es ist natürlich zu langsam und aus meiner Sicht natürlich in der Intensität auch noch nicht ausreichend.
Was können die Arbeitgeber und Forschungseinrichtungen tun, um sicherzustellen, dass Frauen gleichberechtigt vertreten sind und unterstützt werden?
Es geht ja schon wirklich bei der Bewerbung los. Also dass man sich da überlegt, welche Anforderungen stellen wir überhaupt, wenn du immer alles schon kannst, dann ist für mich sowieso die Frage, warum solltest du dich auf diese Stelle bewerben und bist eigentlich praktisch überqualifiziert. Einen gewissen Anteil an Lernen, Erfahrung on the job sollte sozusagen in der Stelle schon drin sein. Dann geht es weiter damit, dass es strukturierte Auswahlverfahren gibt. Ich weiß, bei Berufungsverfahren ist das so. Das ist ein sehr umfangreicher Prozess, aber das sollte eigentlich für jede andere Stelle auch gelten. Ich glaube, da mangelt es dann oft. Dann wird oft nur eine halbe Stunde irgendwie ein Gespräch und wenn man dann halt irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen hat, dann kriegt man halt vielleicht die Assistentenstelle. Da bräuchte es aus meiner Sicht schon mindestens ein zweites Gespräch, mindestens auch mit jemand, der Personaleinstellung mehr als einmal gemacht hat, um eben aus diesen Biases herauszukommen. Also das sind gar keine extra Maßnahmen. Ne? Also du merkst schon, ich rede gar nicht über Frauenförderung. Also das ist völlig irrelevant. Eigentlich braucht es eigentlich auch gar nicht, wenn die eigentlichen Prozesse gut gemacht sind. Und das ist für mich ganz eindeutig das Thema Einstellung. Viel professioneller sich überlegen, was sind die Anforderungen der Stelle, was sind die Fragen, die ich stellen muss, was wären aber auch Antworten in einem Spektrum, die eine gute sozusagen Erfahrung ausmachen, die eine noch nicht ausgeprägte Erfahrung oder völlig sozusagen off-limit sind, wo man sagt, ja, das passt sowieso nicht. Und sich mich nicht blenden lassen von jemand, der da schön eine halbe Stunde was erzählt und dann aber sich im Job überhaupt nicht als tragfähig erweist. Der zweite Punkt ist das Thema Beförderung. Es geht genauso weiter. Wie gesagt, nochmal unabhängig vom Thema Berufung gibt es ja auch im wissenschaftlichen Dienst ja auch Stellen, die dann eben besetzt werden aus einer Werk, hier wird ein Assistent und so weiter. Und auch da sich zu überlegen, wen beobachte ich da eigentlich? Was sind wirklich erkennbare Fakten, Kompetenz, die schon da sind? Was muss vielleicht auch noch erworben werden? Und das genauso sachlich auch anzugehen und nicht so nebenbei beschäftigt, sondern Stellen sind schon auf Jahre prägend, nicht nur für die Person selber, sondern auch fürs Umfeld. Und da viel professioneller auch ranzugehen. Und dann wird sich auch zeigen, dass da Frauen sehr wohl die gleichen Chancen auch hätten, weil sie natürlich sehr, sehr gut sind, genauso wie viele gute Männer, aber eben nicht so nach Vitamin B vergeben wird oder nach diesem Hinterzimmer geklüngel und viel stärker eben auf die Qualifikation tatsächlich geachtet wird. Und ich finde, es schadet auch nicht, sich Zielvorgaben zu geben. Ich meine, wir haben überall irgendwelche Zielvorgaben, was wir in gewissen Zeiträumen erreichen müssen, welche Budgets eingehalten werden müssen, etc. Warum nicht auch Zielvorgaben für eine gewisse Besetzung, zumindest eine Zeit lang, bis es eine gewisse Ausgeglichenheit gibt, damit man eben wirklich nach Qualifikation und nicht nach Geschlecht, aktuell ja mehrheitlich die männlichen besetzt, sondern wirklich schaut, was braucht es für die Rolle, für die Stelle.
Und da kommen wir schon zum letzten Fragen. Welchen Rat würden Sie jungen Frauen geben, die eine Karriere in der Wissenschaft oder Karriere anstreben?
Also gibt es immer irgendwie zwei Ratschläge. Das eine ist ein sehr persönlicher Augenauf bei der Partnerwahl. Ich glaube, es ist extrem wichtig, wen man an seiner Seite hat. Also ob ich da irgendwie so ein, ich sag's mal ganz despektierlich, so ein Horst habe zu Hause, der irgendwie meint, seine Zeit sei wichtiger als meine und überhaupt nicht das Verständnis aufbringt, dass Leben und auch die damit verbundenen Care-Aufgaben auch geteilt gehören. Das ist der eine Part, ganz wichtig, weil ich glaube, das trägt auch über einen ganz langen Zeitraum an beruflichen Entwicklungen. Und wenn das nicht stimmt zu Hause, dann wird es auch in der Karriere nicht stimmen. Und der zweite Part, das Buch kann ich sehr empfehlen, das ist von Sheryl Sandberg, die ehemals CEO von Facebook war, jetzt Meta. Das Buch heißt Lean In. Es geht nicht darum, dass Frauen jetzt noch mehr machen, noch mehr Rhetorikkurse, noch mehr, wie ziehe ich mich am besten an, um einen Raum zu dominieren. Das ist alles für mich ganz, ganz gute, sondern vielmehr so dieses What would you do if you weren't afraid, fragt sie. Also was würdest du tun, wenn du keine Angst hast? Wir sind ja oft so sozialisiert, dass wir Angst haben vor der Präsenz. Wir haben aber genauso Angst davor, gut zu sein, dass andere uns vielleicht neiden können. Also vielmehr die Frage, was würde ich tun, wenn ich jetzt keine Angst habe? Was würde ich tun? Und da geht ganz viel Potenzial flöten in genau diese sozialisationsbedingten Erziehungsthemen, die uns beigebracht wurden. Bescheiden sein, bloß nicht irgendwie Nachfragen stellen, bloß nicht kritisch sein und sich selber überlegen, was würde ich denn jetzt tun? Und diese beiden Sachen, also wirklich Augen auf bei der Partnerwahl und keine Angst haben, auch mal einen Schritt zu machen, bei dem man nicht weiß, wie es ausgeht, das würde ich gerne mitgeben, weil ich glaube, dass das sehr befreiend sein kann.